gut oder böse wesentlich ist zur pathologischen Diagnostik von Weichteiltumoren. Um es gleich mal vorwegzunehmen, so einfach ist es nicht, gut oder böse gibt es nicht. Es gibt eine dritte intermediäre Dignitätsgruppe bei Weichteiltumoren, die nichts zu tun hat mit Borderline-Läsionen oder In-Situ-Situationen bei epithelialen Neoplasien. Die Problematik der Weichteiltumoren liegt sicher in der Vielzahl der Entitäten, der dynamischen Nomenklatur, aber ganz wesentlich in der Tatsache, dass die Dignitätsbeurteilung vom herkömmlichen stark abweicht. Und daher wurde auch in der WHO-Klassifikation 2002 zwischen benign und maligen diese intermediäre Dignitätsgruppe eingeschoben. Diese Gruppe beinhaltet zum einen lokal aggressive Tumoren wie die Fibromatose, zum anderen auch selten metastasierende Tumoren wie den atypischen lipomatösen Tumor, Synonym das hochdifferenzierte Liposarkom, oder Tumoren wie den solitären fibrösen Tumor. Ein Hauptgrund der Besonderheiten findet sich im lokalen Verhalten, also im Wachstum. Bevor ich auf das eingehe, nur ein Punkt noch zur Klassifikation, und der betrifft die Auflösung des malignen fibrösen Histiozytoms in der WHO 2002. Dabei ist es jetzt so, dass der Großteil der ehemals myxoiden Low-Grade und storiform pleomorphen High-Grade-Sarkome sich jetzt als Myxofibrosarkome niederer bis hoher Malignität in der großen Gruppe der fibroblastischen und myofibroblastischen Tumoren findet. Ein Teil der pleomorphen Sarkome konnte mittels besserer Diagnostik spezifischen niedrig differenzierten High-Grade-Sarkomen zugeordnet werden, wie eben Leiomyosarkom, Liposarkom oder Rhabdomyosarkom. Und der Rest findet sich jetzt als undifferenzierte pleomorphe Sarkome gemeinsam mit zwei der ehemalig anderen MFHs in der großen Gruppe der sogenannten fibrohistiozytären Tumoren. Das angiomatoide fibröse Histiozytom gilt als intermediär jetzt nicht mehr malign und wird den Tumoren mit unklarer Differenzierung zugeordnet. Ups. Jetzt zurück zum Wachstum. Zunächst das formbezogene Wachstum. Zumeist wird unscharf begrenzt oder infiltrativ mit maligen gleichgesetzt. Bei den Weichteiltumoren finden sich hier allerdings vorwiegend intermediäre und benigne Läsionen wie Fibromatose, Faszitis, Myositis, Elastofibrom, intramuskuläres Angiom oder das Low-Grade myofibroblastische Sarkom. Scharf begrenzt, nodulär hingegen, wachsen die klassischen Sarkome wie Leiomyosarkom, extraskeletales myxoides Chondrosarkom, myxoides und hochdifferenziertes Liposarkom und typischerweise multinoduläres Myxofibrosarkom. Daneben natürlich auch benigne wie Myxom, Lipom, Schwannom, um nur einige zu nennen, der Riesenzelltumor in seiner lokalisierten oder diffusen Form. Hier sehen Sie das Bild, kann man das ein bisschen abtun, oder geht das? Ja. Hier sehen Sie das Bild eines Elastofibroms mit diesen wurmförmig prominierenden elastischen Fasern, diffus zwischen Fettgewebe. Oder hier eine Myositis mit den weißen, landkartenförmig begrenzten Arealen in der Skelettmuskulatur. Hier ein paar Beispiele für noduläre Läsionen. Das Myxom, typischerweise alabasterfarben weiß, weil es kaum vaskularisiert ist. Das myxoide Liposarkom sieht sehr ähnlich aus, ist nur etwas rötlicher, weil es stark vaskularisiert ist. Und hier das Leiomyosarkom in juxtavaskulärer Position, das geht gern von Gefäßwänden aus. Diese roten Striche sind die Kanäle der diagnostischen Nadelbiopsie. Besonders hervorheben möchte ich das dedifferenzierte Liposarkom. Dabei handelt es sich um einen Tumor, der meist zum Diagnosezeitpunkt recht große Ausmaße erreicht hat und vorwiegend retroperitoneal oder peritoneal liegt. Die Knoten sind da oft nur gering bis gar nicht verbunden, wie Sie es hier sehen. Und das Problem bezüglich Diagnose und Resektion ist dabei, dass oft nur der dedifferenzierte Anteil, hier an der Schnittfläche gezeigt, kompakt imponiert wie ein Tumor und der hochdifferenzierte adipozytische Anteil nur geringe Ausmaße einnehmen kann am Rand oder einzelne Knoten bildet. Und dieser hochdifferenzierte adipozytische Anteil ist makroskopisch kaum von reifem Fettgewebe zu unterscheiden, sodass diese Tumoren, diese Tumorknoten unter Umständen zurückbleiben können. Und das erklärt dann die etwas eigentümliche Situation, dass dedifferenzierte Liposarkome gar nicht so selten als hochdifferenzierte unter Anführungszeichen rezidivieren. Jetzt zum Wachstum auf die Zeit bezogen. Linear langsam wachsen wie zu erwarten benigne und intermediäre Tumoren. Linear schnell wachsen Heilkreuzsarkome, aber auch klassische benigne Läsionen, vor allem Myositis und Faszitis, und das oft sogar schneller als ein durchschnittliches Sarkom. Eine plötzliche Vergrößerung eines Weichteiltumors kann ein echtes Wachstum mit Zellvermehrung bedeuten. Das kommt eben beim Übergang eines Low-Grade-Sarkoms in ein High-Grade-Sarkom vor, möglich bei Myxofibrosarkom und Liposarkom. Oder aber es steckt dahinter nur ein Pseudowachstum durch Zystenbildung und Einblutung. Das sind vor allem vulnerable Tumoren wie das Synovialsarkom oder periphere Nervenscheidentumoren vor allem. Die pathologische Diagnostik fußt auf der rezenten, in dem Fall ist es nicht mehr so wirklich rezent, aber jedenfalls die WHO-Klassifikation 2002 und basiert zudem auf dem französischen Grading-System FNCLCC, Fédération Nationale contre le Cancer, allerdings nur, wenn dieses auch angewendet werden kann. Das Problem bei diesem Grading ist, es handelt sich dabei um ein rein morphologisches Grading. Und das hat im Hinblick auf die biologische Dignität zum Teil nur bedingt Aussagekraft. Nimmt man die histologische Diagnose, die sich aus zwei Komponenten der Erkennung des Phänotyps, also der Entität, und der Erkennung des aggressiven Potenzials, der Dignität zusammensetzt, dann bedeutet das, bei Weichteiltumoren kann ich das aggressive Potenzial oft erst einschätzen, wenn ich tatsächlich die Entität kenne. Anders gesagt, die biologische Dignität ist bei Weichteiltumoren oft ausschließlich entitätsabhängig und bei diesen Tumoren dann auch Grading unabhängig, beziehungsweise kann das Grading nicht angewendet werden. Dieses Grading verwendet drei Parameter, die Differenzierung, Nekrosen und Mitosen. Und diese drei werden, so wie es hier angegeben ist, bewertet mit einem Score. Die Scores werden dann addiert und daraus ergeben sich die Malignitätsgrade 1 bis 3. Die pathologische Diagnostik fußt auf zwei Pfeilern. Das eine ist die Histologie, das andere die Genetik oder Molekularpathologie. Bei der Histologie stehen uns simple histochemische Färbungen zur Verfügung wie Hämatoxylin-Eosin-Färbung. Bei den immunhistochemischen Färbungen werden Antikörper gegen bestimmte in der Zelle produzierte Antigene verwendet. Und da ist ganz wichtig bei Weichteiltumoren, dass man immer ein breites Pendel verwendet, weil es keinen einzigen für einen tumortypischen Antikörper gibt. Ich zeige Ihnen hier ein Beispiel. Das ist ein Spindelzelltumor in HE-Färbung. Es kann sich dabei durchaus um einen malignen peripheren Nervenscheidentumor handeln. Setzt man dann das bei diesen Tumoren häufig vorkommende Protein S100 ein, dann sieht man da immer wieder tatsächlich Positivität, das heißt Braunfärbung, und könnte jetzt einen malignen peripheren Nervenscheidentumor diagnostizieren. Geht man weiter und verwendet auch sogenannte epitheliale Marker wie EMA und Zytokeratin 19, sieht man auch da positive Reaktionen, in dem Fall braun in diesem Rot, das liegt am gekoppelten Farbstoff, und kommt zur richtigen Diagnose, nämlich der eines Synovialsarkoms. Die genetische Diagnostik basiert im Wesentlichen darauf, dass für sehr viele Weichteiltumoren spezifische genetische Alterationen bekannt sind. Bei den Sarkomen handelt es sich dabei meist um Translokationen. Diese Liste soll Ihnen nur veranschaulichen, dass durch Variation der Fusionspartner für einen Tumor mehrere Translokationen als spezifisch angesehen werden können. Für Tumoren, deren Differentialdiagnose problematisch ist, aber therapeutisch relevant, das betrifft Ewing-Sarkom, extraskeletales myxoides Chondrosarkom, myxoides Liposarkom, alveoläres Rapto und Synovialsarkom, sollte man eigentlich einen Nachweis dieser Translokationen mittels PCR und FISH erfordern, und das ist mittlerweile auch am Paraffinmaterial möglich. PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion und das bedeutet fluoreszierende In-Situ-Hybridisierung. Als Beispiel für andere Alterationen, nur die Ring-Chromosombildung im Fall eines hochdifferenzierten und dedifferenzierten Liposarkoms, die beiden sind genetisch einheitlich. Das betrifft diese Lokalisation am Chromosom 12. Und dabei kommt es zu einer Vervielfältigung dieses Areals, also zu einer Amplifikation, sodass die beiden hier ansässigen Gene, MDM2 und CDK4, mit vervielfältigt werden. Und dieses kann man wieder mit FISH oder PCR, aber mittlerweile auch immunhistochemisch bereits nachweisen. Zur diagnostischen Biopsie, da sind klinische Informationen nötig, die betreffen Größe, vor allem aber auch die exakte Lokalisation in Bezug auf die Faszie, möglich auch MRI-Daten. International wird derzeit zur diagnostischen Biopsie die sogenannte Core-Nadelbiopsie, das ist eine dickere Nadelbiopsie aus mehreren Regionen, bevorzugt. Die hat den Vorteil, dass man über einen Zugang unterschiedliche Areale im Tumor erreichen kann, und das ist gerade bei Weichteiltumoren, wie Sie hier sehen, die sehr heterogen sind innerhalb eines Tumors, sehr wichtig. Diese weißen Areale wären in dem Fall Grad 3 wahrscheinlich und die myxoiden bis zystischen histologisch wahrscheinlich nur Malignitätsgrad 1. Also es macht einen Unterschied, wo man biopsiert. Die offene Biopsie hat den Nachteil, dass sie relativ starke Artefakte verursachen kann. Was Sie hier sehen, diese blauen Dinger, sind Kernfärbungen, und die Kerne kann man hier eigentlich nicht mehr beurteilen, sodass an diesem Ausschnitt praktisch die Hälfte für die Beurteilung ausfällt. Hingegen hier bei der Nadelbiopsie sehen Sie die Kerne bis an den Rand scharf gezeichnet wie abgeschnitten, also bestens beurteilbar. Von der Nadelbiopsie sollte eigentlich kein Gefrierschnitt genommen werden, das Material direkt in Formalin, man kann eventuell, wenn genügend Material vorhanden ist, das direkt nativ asservieren. Die offene Biopsie hat dann einen Vorteil, wenn der Tumor nach der Bildgebung bereits stark regressiv angenommen wird, sodass es darum geht, mit einer offenen Biopsie durch einen gleichzeitig stattfindenden Gefrierschnitt die Materialqualität abzusichern. Auch hier kann dann Material asserviert werden und der Rest kommt in Formalin. Zum Resektat selbst. Das Resektat sollte möglichst unfixiert und in zwei Achsen markiert an die Pathologie kommen. Es könnten kritische Ränder und Gefrierschnittentnahmestellen auch noch markiert werden. Wir schneiden dann ein und entnehmen eventuell Material für genetische Untersuchungen. Und danach folgt die Aufarbeitung, die reproduzierbar sein soll. Wir nehmen zuerst eine Scheibe im Bereich der größten Ausdehnung des Tumors, die wird mit A bezeichnet, und Areale, die man aus dieser Scheibe entnimmt, zusätzlich mit Kleinbuchstaben. Man kann auch zusätzlich die Nekrose einbetten, nur zum Beweis ein Areal, das man für Nekrose hält, und kann danach die Nekrose am Präparat makroskopisch beurteilen. Der Prozentsatz ist ja fürs Grading wichtig. Und von den verbleibenden Hälften, die man mit Groß B und C bezeichnet, kann man weiter Material entnehmen und entsprechend bezeichnen. Wichtig ist dann noch die Resektionsrandbeurteilung, die in jedem Befund enthalten sein sollte, vorzugsweise nach Enneking. Das sieht so aus. Enneking unterscheidet die intralesionale oder intrakapsuläre Resektion. Da finden wir am Resektionsrand Tumorgewebe. Intralesional wird eine Resektion auch dann bezeichnet, wenn das Präparat in zwei oder mehreren Teilen einlangt. Die marginale Resektion meint eine Ausschälung bzw. en bloc-Resektion durch die reaktive Zone. Wir sehen dann histologisch entzündlich verändertes, aber tumorfreies Gewebe. Und die weite Resektion, die von pathologischer Seite nicht von einer radikalen zu unterscheiden ist, dabei sehen wir am Resektionsrand sowohl entzündungsfreies Normalgewebe, sowohl entzündungsfreies als auch tumorfreies Normalgewebe oder eben eine Faszie. Was ich da noch anführen möchte, die sogenannte R-Klassifikation ist eine rein klinische Klassifikation, bei der dieses R nicht für Resektionsrand, sondern für Residual, also Resttumor steht. Und eine R0-Resektion bedeutet, dass im gesamten Patienten kein Tumor mehr vorhanden ist und das ist von pathologischer Seite im Resektat nicht feststellbar. Zusammenfassend kann man sagen, die pathologische Diagnostik basiert auf der rezenten WHO-Klassifikation, falls möglich zusätzlich mit einem Grading nach FNCLCC. Die Diagnostik verwendet Histochemie und immunhistochemische Untersuchungen mit einem Panel von Antikörpern und dann sollten zusätzlich noch genetische Untersuchungen angewendet werden bei den erwähnten Fällen. Die Biopsie braucht interdisziplinäre Planung und bevorzugt wird eine Core-Nadelbiopsie aus unterschiedlichen Arealen bildkontrolliert. Das Resektat muss orientierbar sein, vorzugsweise nicht fixiert, die Aufarbeitung reproduzierbar mit Fotodokumentation und die Resektionsränder müssen beurteilt werden. Und schließlich würden wir für intermediärium malignende Tumoren eine universitäre Nachbefundung empfehlen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus